Face to Face, let's talk about aesthetics.
Der Podcast für ästhetische Dermatologie und Medizin mit
Dr. Alexandra Ogilvie
und Franziska Bartel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Face to Face,
let's talk about aesthetics.
Mit Dr. Alexandra Ogilvie
und Franziska Bartel.
Und einem Thema, das wirklich ganz, ganz viele Menschen betrifft, muss man leider auch sagen, es geht um Akne. Nicht nur ein Thema der Pubertät.
Tatsächlich muss man es fast noch weiter fassen. Es geht um unreine Haut. Es geht um Unreinheiten, die sich in allen Lebensphasen und auch bei Männern und Frauen natürlich an der Haut manifestieren können und die, glaube ich, gleichermaßen für alle Betroffenen immer ein lästiger Begleiter sind. Und ich werde das so oft gefragt und oft wird es ja auch mit so vielen Fragezeichen verknüpft. Was hat jetzt dazu geführt, dass ausgerechnet jetzt meine sonst so schöne Haut plötzlich irgendwie anders tickt?
Ja, ich glaube, das kennt jeder auch so ein bisschen, weil also es gibt ja ganz wenige Menschen, die mit einer Porzellanhaut gesegnet sind, die vielleicht einmal im Leben ein Pickelchen gesehen hat. Die meisten haben tatsächlich immer mal wieder Probleme. Ich kann da wirklich Lieder von singen, leider Gottes. Also ich habe schon immer Probleme mit unreiner Haut und es ist mal besser, mal schlechter, mal ganz gut. Aber so richtig warum, weiß ich nicht. Also ich habe Vorahnung, aber wir gehen da jetzt mal in die Tiefe.
Ja, und du repräsentierst eigentlich genau die Patientenklientel. Alle suchen auch immer selber gleich mal nach möglichen Ursachen oder Auslösern. Ich will nicht sagen, viele geben sich dann selber auch fast schon die Schuld. Was habe ich denn jetzt anders gemacht oder falsch gemacht, dass es ausgerechnet jetzt zu einem Ausbruch von Unreinheiten kommt? Und oft findet man die Ursachen aber auch gar nicht, ne?
Aber warum trifft es denn die Menschen dann in so derartig unterschiedlichen Lebensphasen? Also bei mir hat das ja als Kind schon angefangen mit der starken Neigung zu Furunkeln. Also musste mir mal im Ohr aufgeschnitten werden. Gerade am Kinn hatte ich das immer ganz doll. Zieht sich dann bis zur heutigen Zeit in komischen Phasen wieder. Was gibt es denn für...
Da hast du wahrscheinlich besonderes Pech im Sinne von einfach einer genetischen Neigung. Disposition nennen wir das ja dann. Einfach die genetische Ausstattung, die deinen Talgdrüsen eher die Eigenschaft verleiht, sich nicht so spontan nach außen zu entleeren. Und dann kommen verschiedene Faktoren in verschiedenen Lebensphasen dazu. Du hast es gerade schon angesprochen, Franziska. Pubertät verändert sich die Talgzusammensetzung und die Menge der Talgproduktion.
Ist das ein hormonelles Problem dann?
Das ist dann ein hormonelles Problem, definitiv. Und im späteren Erwachsenenlebensalter, wenn zum Beispiel bei Damen in der Umstellungsphase, Perimenopause, Postmenopause oder Menopause und dann Postmenopause, da ist es dann die mühsam mal irgendwann eingestellte Balance zwischen den Östrogenen, also den weiblichen Geschlechtshormonen und den Androgenen, den männlichen, die wir aber auch als Frau natürlich, unsere Nebennierenrinde produziert, da kommt es zu einer Dysbalance, die dann plötzlich makellose Haut wieder
ins Ungleichgewicht bringt.
Und aus dem Gleichgewicht bringt und wieder mit Unreinheiten dann richtig aufpoppen lässt.
Da sprechen wir dann aber von einer sogenannten Akne tarda, ist das korrekt?
Genau.
Wie heißt die in der Pubertät? Einfach nur Akne.
Genau, Akne vulgaris. Akne vulgaris. Und dann wird sie nach ihren Erscheinungsbildern nochmal sehr, die Dermatologen sind natürlich immer sehr beschreibend und sehr deskriptiv, sehr blumig, sehr bildlich. Dann wird sie nach den einzelnen Erscheinungsmustern immer noch eingeteilt. Also diese mit Mitessern eigentlich dominiert, nennt man dann Akne comedonica. Wenn dann eher so kleine Pusteln und eitrige Pickelchen auftreten, Akne papulopustulosa. Wenn das größere sind, die auch tiefer reichen, Nodulocystica. Oder wenn sie dann richtig tiefe, auch so im Bindegewebe oft so strangartig verwachsende Verlaufsformen zeigt, dann sprechen wir von der Akne conglobata.
Das klingt ein bisschen wie ein Ausflug in die Flora.
Das hat natürlich immer, die Dermatologie ist ja von der Historie her ein Fach, das sehr deskriptiv, also sehr beschreibend unterwegs war. Das hilft, finde ich, aber auch, weil dann doch, wenn man sich es genauer anhört, die Namen auch viel über die Entstehungsgeschichte der Hauterkrankung verraten.
Und du hattest auch gesagt, also es kann sein, dass auch andere Ursachen gibt, die quasi Hautprobleme hervorrufen. Meinst du damit Medikamente oder wie ich mich ernähre? Also ich merke zum Beispiel Zucker, raffinierter Zucker, darauf reagiert meine Haut sehr, sehr schnell. Bei anderen macht das gar nichts. Also
Das ist auch sehr individuell natürlich. Aber genau, es gibt neben diesen klassischen eigenen endogenen Triggerfaktoren wie dem eigenen Hormonhaushalt solche, die von außen sehr bestimmend den Verlauf oder das Neuauftreten von einer Akne definieren können. Medikamente können tatsächlich da ungünstig eine Rolle spielen. An allererster Stelle, das weiß man ja auch so, Anabolika. Anabolika sind aufbauende Medikamente, die sehr ähnlich den vom Körper auch selbst gebildeten Cortison-ähnlichen Präparaten, das heißt auch cortisonhaltige Medikamente, können Akne auslösen. Aber es gibt auch Medikamente, die für psychische Erkrankungen zum Beispiel zum Einsatz kommen, Antidepressiva, die auch sehr schwere Akne-Schübe als Nebenwirkung haben und nicht zuletzt auch einige Chemotherapeutika, auf die man ja dann auch nicht verzichten kann. Und man weiß, dass in bestimmten Chemotherapie-Schemata Patienten dann zu erwarten haben werden, dass es zu solchen ja Akne-ähnlichen, akneiformen Eruptionen kommt, wie wir da sagen.
Und wovon hängt es ab? Also ist es generell so, dass jeder, der jetzt auf ein Medikament angewiesen ist, damit rechnen kann, dass er eine Akne entwickelt? Oder hat das dann auch mit der Grundgenetik zu tun, mit einer Veranlagung, die man in sich trägt?
Beides. Also die Genetik kann man natürlich nie ausschließen und eliminieren. Die hat immer einen Einflussfaktor. Aber nicht bei allen Medikamenten kann man dann gut vorhersagen, wird der Patient, die Patientin auf das Medikament dann mit dieser Hautnebenwirkung reagieren. Auch einige Rheumamedikamente sind da ganz vorne mit dabei, die auch für Neurodermitis inzwischen eingesetzt werden. Die können einfach mal einen Akneschub provozieren.
Okay. Nun ist es bei mir so, Akne, so richtig Akne hatte ich ja nie, aber dann mal eine Phase relativ schlimme Haut, also viele Pickelchen. Und dann habe ich bei mir selbst festgestellt, weil du hattest das Thema Nahrungsergänzung oder Nahrung auch schon angesprochen. Wir nehmen ja gerne alle mal ein Supplement, sprich wir führen uns Vitamine, Mineralstoffe extern zu, weil wir der Meinung sind, das ist besonders gesund.
Ja, frei nach dem Motto, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Da sehe ich tatsächlich, das sehe ich ja sowieso mit kritischem Blick, das weißt du, da werden wir auch nochmal drauf eingehen, auch was Hautalterung und überhaupt dieser ganze Drip-Markt, was davon zu halten ist und wovon es wirklich erwiesene Daten gibt, dass es das bringt, was wir uns davon erhoffen. Tatsache ist, dass viele von den Nahrungsergänzungsmitteln auch Akne fördern können. Und da sind ganz vorne die Vitamin-B-Komplexpräparate. Und jede Patientin, die zu mir kommt mit einer neu aufgetretenen, unreineren Haut, werde ich immer mit den gleichen Fragen konfrontieren. Und da gehört eben neben den ganzen auf den Hormonhaushalt oder die hormonellen Medikamente abzielenden Fragen auch immer, haben Sie was an Ihren Nahrungsergänzungsmitteln verändert? Und es ist nicht selten, dass wir dann so rauspicken, ah ja, da ist dann jetzt plötzlich ein Vitamin-B-Komplexpräparat im Spiel und das weggelassen führt häufig schon zu einer deutlichen Verbesserung
oder vollständigen Verschwinden. Ja. Also das habe ich auch schon bei mir selbst festgestellt. Immer wenn ich dachte, ich tue mir selbst was Gutes, habe eine schlaffe Phase, ich gehe mal ran, da gibt es ja auch Trinkampullen und alles, dann blühe ich auf, aber an diesen bekannten, aus der Kindheit bekannten Stellen schon. Also die sind bei mir anscheinend tief verankert und dann blüht das Kind bei mir.
Ja, ist interessant. Ja. Also dann scheint es da einfach besondere Prädispositionsfaktoren bei dir zu geben, sodass da dein Fingerabdruck für die unreine Haut dann immer wieder auftritt.
Und wenn man dann jetzt noch ungesund lebt, was passiert dann?
Ja, du hattest das mit den Ernährungsgewohnheiten angesprochen. Um gleich mal die zu enttäuschen, die sich jetzt erhoffen, dass wir so ein Anti-Akne-Kochbuch hier empfehlen können. Die Datenlage ist da tatsächlich relativ dünn. Es gibt wenig evidenzbasierte Daten, die belegen, welche Nahrungsmittelbestandteile eine Akne ungünstig beeinflussen. Es gibt ein paar Ausnahmen. Dazu gehört Vollmilch. Das ist wirklich erwiesenermaßen.
Alle Kuhmilchprodukte, glaube ich, ne? Viele.
Ja, Käse, wobei und so. Das schon auch mit dem Fettgehalt zu tun hat. Also eine Magermilch ist da anders. Und dann alles, was so Kakaobohnen ist, also ein Kakao zum Frühstück, empfehle ich dann eher immer durch einen Kräutertee zu ersetzen, ja, zum
schön,
Beispiel.
Da ist ja raffinierter Zucker mit bei, meistens bei den verschiedenen
Kakao. Für den Zucker gibt es die Daten nicht. Für den
Komisch,
Zucker,
ne?
Gibt es diese Daten nicht. Und die anderen Mechanismen sind wirklich auch auf Rezeptorebene an den Talgdrüsen nachgewiesen und untersucht. Also okay. In den USA gibt es eine Leitlinie oder eine Empfehlung zur Ernährung bei Akne-Patienten. Das gibt es meines Wissens bei uns noch nicht.
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wie ist es denn mit dem Thema Stress? viel Arbeit, wenig Schlaf, vielleicht dann auch mal ein Drink zu viel. Wie macht sich das bei unserer Haut bemerkbar?
Total. Also Stress macht sich natürlich immer in unterschiedlichen Ausschlägen bemerkbar. Und da ist es ein bisschen ähnlich, wie du das schon genannt hast, mit deinem individuellen Fingerabdruck. Du kannst schon erahnen, wo dann die Erscheinungen auftreten. Und wenn eine Patientin vielleicht dann eher mit so Ekzemschüben reagiert, reagiert unter Umständen die nächste mit eher so kleinen Akneausbrüchen. Ich glaube, dass meistens dann auch vielleicht hinzukommt, dass man in solchen sehr stressbelasteten Phasen mit seiner Hautpflege und seiner Routine auch nicht so ganz on track bleibt, dass man vielleicht mal ein bisschen weniger sorgfältig mit den Reinigungsprodukten agiert und auch mal schnell irgendwas nimmt, was man vielleicht noch nicht lange genug ausprobiert hat. Und das kann natürlich auch ungünstig dazu
beitragen.
Oder
auch mal abends unabgeschminkt ins Bett geht.
Das sollte man nicht machen.
Ne? Weil das verstopft die Poren und das verschlimmert das Problem dann. Ne?
Also
wenn es schon nicht raus kann und ich dann noch zusätzlich was oben drauf gebe, quasi nochmal den Deckel drauf mache, dann
Absolut. Und da muss man sagen, unterschätzt man, und da sind wir jetzt dann gleich schon bei den Behandlungsoptionen, da unterschätzt man auch die therapeutische Power von Reinigungsprodukten, von wirklich gut kuratierten und ausgewählten und auf den Hauttyp abgestimmten Reinigungsprodukten bei unreiner Haut. Die haben nämlich dann mehrere Ansätze, die direkt auch bei der Ursache der Akne quasi angreifen. Wenn wir uns vorstellen, die Talgproduktion ist vermehrt, gleichzeitig ist die Verhornung aber der Talgdrüsenausführungsgänge verstärkt. Das heißt, da sitzt wie so ein Deckel auf dem Ausführungsgang.
Wie so Dachziegel, die da drauf liegen.
Und verhindert, dass das sich einfach spontan entleeren kann. Dann schwillt darunter die kleine Talgdrüse an, schwillt immer mehr an, weil da einfach ein Stau entsteht.
Kurz vorm Platzen.
Wenn sie dann platzt, gelangt Inhalt, nämlich Talg, und das sind Fettsäuren, ins Gewebe.
Und dann erzeugt kann
da schon eine Entzündung. Und dann können noch zusätzlich durch diesen Follikel, so nennen wir den Talgdrüsenausführungsgang, der ja immer mit so einem kleinen Haarbalg auch vergesellschaftet ist, können auch noch Bakterien eindringen. Das verstärkt man natürlich, wenn man noch selber manipuliert und dadurch vielleicht
ich fühle mich ertappt.
Naja, ich glaube,
ich versuche das ja professionell zu machen mit Desinfektion vorher, Finger sauber beziehungsweise irgendwie Toilettenpapier dazwischen oder wie auch immer, dass man, aber dann Kleenex, drückt man halt auch sehr oft die Haut an der Seite weg und so.
Das ist also, ja nicht ohne Grund.
Ich denke, jeder kennt dieses Thema, aber keiner spricht drüber.
Ja, das ist, also ich habe immer das Gefühl, wenn wir unseren Patienten anbieten, das dann in einer professionellen kosmetischen Begleitung
ausreinigen
zu managen. Da kommt dann auch noch hinzu, dass man weiß, die Verantwortung gibt man in andere Hände, das gibt man ab und dadurch diszipliniert man sich auch etwas mehr, selber nicht so zur Tat zu schreiten.
Früher habe ich das ja gemacht aus Leidenschaften, eher aus Stressabbau. Ich bin nach Hause gekommen und hatte erstmal zwingend das Gefühl, ich muss jetzt Mitesser ausdrücken und so. Das hat das Problem natürlich nicht verbessert, ne, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, sondern
dafür gibt es tatsächlich einen eigenen Namen. Das Krankheitsbild hat einen eigenen Namen, das ist diese Acne excoriae, die wirklich an Stellen ganz typische Veränderungen an der Haut auch hinterlässt, von denen man merkt, da ist eigentlich die Folge schwerwiegender als die eigentliche, wahrscheinlich ursächliche Hautveränderung.
Einfach mal und nichts machen ist besser, ne?
Ja, das ist ein Stressventil, das wissen wir auch. Und da kann es schon auch manchmal sinnvoll sein, mit den Patientinnen in Ruhe drüber zu sprechen, ob es vielleicht auch noch Möglichkeiten gibt, das Stresslevel ein bisschen zu reduzieren und ein bisschen zu entspannen und an mehreren Schräubchen vielleicht auch noch ein bisschen zu drehen.
Ich fühle mich jetzt ganz schön ertappt, aber zum Glück mache ich das auch nicht mehr, weil jetzt arbeite ich von zu Hause aus. Ich komme also gar nicht immer nach Hause. Dieser Schritt fällt bei mir aus. Vielleicht hat das ausgelöst.
Nein, also Podcasts sind auch eine Entspannung.
Absolut, das stimmt. Also wenn man Dinge macht, die einem Spaß machen, die einem wenig Druck und Stress machen und ich bin zum Glück in der glücklichen Situation, das in meiner Selbstständigkeit tun zu können. Es hat bei mir schon einige auch so. Wir haben uns vorhin mal ganz kurz off the record über Stresseinkäufe unterhalten. Ne? Früher habe ich so viel Stress geshoppt. Das mache ich alles gar nicht mehr. Also, und meine Haut dankt mir das auch wirklich sehr. Also,
aber jetzt bei der Reinigung nochmal zu bleiben. Also ein Effekt der Reinigungsprodukte ist schon mal diese übermäßige Verhornung etwas zu lockern. Das können unterschiedliche Inhaltsstoffe in den ausgewählten Reinigungsprodukten sein. Dann aber auch schon den pH-Wert der Haut so ein bisschen umzustellen für eine möglicherweise geplante anschließende Peelingbehandlung mit Fruchtsäuren, wo ja der Säuregehalt der Haut eine Rolle spielt oder man damit gezielt arbeitet. Und Reinigungsprodukte haben natürlich dann auch eine desinfizierende Wirkung. Viele, gerade modern konzipierte, haben aber auch erkannt, dass die Regulation der Bakterien, die wir notwendigerweise auf der Haut auch brauchen, ins Auge gefasst werden muss und haben dann so eine, wie so eine Reset-Funktion, sage ich immer, für das Hautmikrobiom. Mhm. Und das sind dann die Produkte, die wirklich allein schon verwendet, einen sichtbaren, relativ schnellen Erfolg zeigen.
Ich habe viele Fragen. Du hast ein wichtiges Thema angesprochen, Reinigung. Man glaubt es nicht, wie viele Frauen auch da draußen von Reinigung überhaupt wenig Ahnung haben oder sich einfach nicht richtig abreinigen. Weil es ist, erfordert, glaube ich, morgens eine andere Reinigungsroutine als abends. Ist das richtig? Und gerade wenn ich zu unreiner Haut neige, du hast gerade schon ein paar Inhaltsstoffe angeteased, die da drin sein müssen. Aber man muss ja auch immer so ein bisschen aufpassen, dass man die Haut nicht zusätzlich austrocknet, oder? Um dann wieder zu öffnen für neue Bakterien.
So ist es.
Also erklär mir das mal von morgens bis abends.
Ja, ich glaube, wahrscheinlich ist das Thema Hautreinigung wert, dass wir dem eine ganz eigene Podcast-Folge widmen, weil das ist so komplex wie Hautpflege auch. Aber vom Grundverständnis darf, das hast du schon gesagt, wir wollen ja die Talgproduktion so ein bisschen regulieren, die meist etwas zu stark ist bei der Akne. Häufig, aber gerade so bei den Akne-Tada-Patientinnen, bei den reiferen Akne-Patientinnen, ist eine klassische Mischhaut vorliegen. Das heißt, viele Areale im Gesicht sind eigentlich eher zur Austrocknung neigend. Mhm. Man darf also auf gar keinen Fall zu stark austrocknend mit der Reinigung arbeiten, weil diese sehr trockene Haut dann wieder anfällig ist, dass sich da kleine Bakterien
wohlfühlen. Also sprich, kein Alkohol enthalten.
Kein Alkohol, auch was so die Tenside angeht, muss man sorgfältig wählen. In keinem Fall macht es Sinn, auch hier wieder nach dem Motto, viel hilft viel zu agieren. Also mit einem Reinigungsschaum oder Gel und dann hinterher noch was anderes.
Die klassische Doppelreinigung.
Und noch das mechanische Peeling, vielleicht alles in einem Pflegeschritt. Das kann bei einigen Formen sinnvoll sein, das sollte man dann aber mit jemandem vorher abstimmen, der was von Haut versteht.
Ja, wobei mechanisches Peeling ist ja auch nicht ganz ungefährlich bei einer aufblühenden oder einer blühenden Akne oder auch einem Pickel, weil sich die Bakterien aus dem Pickel durch das Peeling, durch die Körnchen doch auch weiter übertragen können. Habe ich zumindest mal gehört. Ist das so oder
ja,
sieht man das eher entspannt?
Das ist entspannt, weil es sind ja in der Mehrheit sind es ja eigentlich keine wirklich, wie wir es nennen, pathogenen Keime, sondern es ist wirklich einfach dieses Ungleichgewicht von Keimen, die ohnehin auf unserer Haut sind. Ein Bakterium, das da ganz vorne mit dabei ist, ein Player, ist Propionibacterium acnes. Und das messen wir auch richtig. Also wir können die Abbauprodukte von diesen Propionibacterien da verweisen wir wieder auf unsere schöne Podcast-Folge über die Bildgebung. Mhm. In diesen Bildgebungstools, die ja sehr KI-unterstützt sind, kann man die Porphyrine messen. Das sind Aussageparameter über die Dichte, mit denen unsere Talgdrüsen mit Propionibakterien besiedelt sind und kann genau sagen, ob das jetzt eine Überflutung, Überwucherung mit Propionibakterien ist oder nicht und entsprechend dann auch seine Hautreinigung und Pflege bei unreiner Haut ausrichten lassen.
Also du sagst, bei unreiner Haut ist teilweise weniger mehr, also weniger auch an aggressiven Inhaltsstoffen. Aggressiv klingt immer so bösartig. Also ich meine, bei manchen hilft das ja auch wirklich was. Aber wie ist es denn mit dem Thema Akne und Salicylsäure? Das wird ganz oft, lese ich das irgendwie in Verbindung. Ist Salicylsäure gut oder böse?
Salicylsäure ist ein wichtiger Bestandteil in der Aknebehandlung. Es gehört zu zwei Wirkstoffgruppen. Also wir hatten jetzt mal bei der Reinigung gesagt, ein Effekt ist das Schälen, der andere ist die Mikrobiomregulation und ein weiterer ist eine allgemeine Entzündungsreaktion. Und Salicylsäure wirkt sowohl, wir nennen das keratolytisch, das heißt, das lockert die Anhaftung der Hornzellen zueinander etwas auf und erleichtert dieses spontane Abschilfern, ohne dass es jetzt so einen richtigen Schäleffekt, sodass du die Haut so in Fetzen abschlägst.
Schlangeneffekt.
Genau, den muss man nicht haben, um den Effekt zu sehen. Und der andere ist wirklich ein entzündungshemmender Effekt. Das heißt, Salicylsäure ist ein wichtiger Bestandteil. Das gehört ja zu den Beta-Hydroxysäuren. Viele der Reinigungsprodukte haben Alpha- und Beta-Hydroxysäuren enthalten. Alpha-Hydroxysäuren sind dann eher so die klassischen Fruchtsäuren. Was man nicht unterschätzen darf, dass diese Auflockerung der Hornzellanhaftung bei den Beta-Hydroxysäuren, vor allem Salicylsäure, dazu führt, dass die Haut wirklich auch empfindlicher ist gegenüber mechanischen Veränderungen oder Manipulationen. Also wenn man danach dünner. Dann zum Beispiel selber ausreinigt, dann kann es eher mal auch so wirklich zu so einem so richtigen kleinen Kraterchen kommen. Also das besser mal in professionelle Hände legen.
Ja.
Dann haben wir die Haut gereinigt.
Ja.
Aber es geht ja vor allem dann auch darum, sie danach mit Feuchtigkeit zu versorgen. Es sei denn, es ist eine doch etwas schwerer wiegende Form von Akne, die dann noch einer medikamentösen Pflege bedarf. Ja.
Wie ist es denn mit Toner nach der Reinigung?
Sehr sinnvoll, weil die Toner den pH-Wert und diesen Hydrolipidfilm der Haut auch wieder herstellen. Also das sollte man, das kommt natürlich ein bisschen immer auf den Hersteller und auf die Strategie der Pflegelinie an. Da macht es schon auch Sinn, bei einer Linie zu bleiben, weil das ist dann sehr aufeinander abgestimmt.
Ja. Jetzt hast du es vorhin schon angesprochen, also das war die Reinigung Toner. Was kann ich denn jetzt auf meine Haut aufbringen, um Akne und Unreinheiten deutlich zu mindern oder zu verbessern?
Also wenn das alleine nicht reicht, dass die Umstellung der Reinigungs- und Pflegeroutine weg dann eher von fettigen, eher zu feuchtigkeitsspendenden Grundlagen nicht ausreicht, um das vollständig und zufriedenstellend zu kontrollieren, kommen Medikamente in äußerlicher Form ins Spiel. Und da hat man sehr gute wissenschaftliche Daten, dass reine pure Antibiotika auf der Haut eher nicht zu favorisieren sind, weil sie gerne dann auch mal zu einer Resistenzentwicklung führen. Dass aber so fixe Kombinationen von Antibiotika und zum Beispiel Benzoylperoxid, das ist auch ein schälender, entzündungshemmender Wirkstoff, dass die sehr, sehr effizient diese entzündeten Papeln und Püstelchen reduzieren, gleichzeitig auch Akne-Närbchen vorbeugen, ganz wichtiger Punkt,
ja.
Und nicht eine Resistenzentwicklung befördern.
Okay, trotz der Antibiosegabe
genau,
in dieser Kombination ist alles
ja,
tutti.
Das Risiko der Resistenzentwicklung von topischen Antibiotika kann durch diese Fixkombination mit Benzoylperoxid signifikant gesenkt werden.
Okay, wie ist es mit Vitamin A?
Vitamin A-Säure oder Vitamin A-Derivate, also alles, was mit Retinoiden verwandt ist, und da gibt es ja auch unterschiedliche Abkömmlinge, ist sehr wirksam, nicht nur in der äußerlichen, sondern auch in der innerlichen Anwendung bei Akne. Und die äußerlichen muss man sehr mit Fingerspitzengefühl einschleichen oder anbieten, einführen in die Routine, weil die schon auch ein Irritationspotenzial haben. Also es kann die Haut mal deutlich geröteter werden lassen, auch mal einen stärkeren Schäleffekt auslösen, macht sie dadurch natürlich auch ein bisschen UV-empfindlicher, muss man immer mit einem guten Lichtschutz kombinieren, aber sind sehr, sehr effektiv und nicht mehr wegzudenken.
Vorsichtiger heißt, glaube ich, erstmal jeden zweiten Tag, ne?
So
austesten, wie die Haut drauf reagiert.
Ja, genau. Ja. Manchmal sage ich auch ich sehe das ja, man bekommt ja ein Gespür für die Empfindlichkeit der Haut der Patienten. Jeden zweiten ist schon ganz schön häufig. Ruhig erstmal nur mit zweimal die Woche starten, abends und dann langsam steigern. Und dann gewöhnt sich die Haut natürlich auch von ihrer Empfindlichkeit ein bisschen dran.
Ich hatte mal an den Beinen so Haarverwachsung, also dass die Haare zu schnell gewachsen
sind. Nach der Rasur?
Ja, genau. Oder auch ganz schlimm, wenn man sie mal epiliert hat. Also weiß auch nicht, woran das liegt, aber ich hatte dann wie so ganz fiese Pickel an einer Stelle. Und da habe ich eine Creme mit Acelainsäure bekommen. Die sollte ich immer abends ganz dünn auftragen. Und das hat es wirklich binnen kürzester Zeit weggemacht. Hilft das auch im Gesicht?
Ja, Acelainsäure gibt es auch als topisches Präparat zugelassen für die Akne-Therapie im Gesicht. Und es kann gut wirksame Substanz sein.
Und wie sollte man das dann einsetzen? Auch erstmal vorsichtig oder?
Also das sind ja alles verschreibungspflichtige medikamentöse Therapien, die man immer so
individuell auch.
Ja, und das muss der Arzt oder die Ärztin wirklich im individuellen Fall ganz an die Hautbedürfnisse und an den Hautzustand anpassen, genau.
Du hattest auch angesprochen, jetzt haben wir über die Wirkstoffe, die man auf die Haut aufbringt, also topisch nennt sich das ja, benutzen kann. Aber du hast gesagt, bei den Retinoiden, also Vitamin A, das kann man auch einnehmen.
Genau, Vitamin A-Säure gibt es als Tablettenform, als hochwirksame Behandlung der schwereren Akne, die sich eben nicht durch diese rein äußerlichen Therapiemaßnahmen in den Griff kriegen lässt und wirkt direkt an diesen Talgdrüsen und führt zu einer Verringerung der Talgdrüsengröße, also vermindert das Wachstum der Talgdrüsen. Und das ist natürlich ein sehr schöner, sehr wirkungsvoller Effekt, aber vor allem auch ein nachhaltiger Effekt. Wenn man das früher, als das eingeführt wurde eigentlich in die Aknebehandlung, hat man das sehr viel höher dosiert, als man das heute tut und tun wird, weil man erkannt hat, dass es eine gewisse Dosis benötigt, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Was man aber erst im Laufe der Jahre erkannt hat, dass es auch reicht, diese Dosis über die Zeit aufzubauen. Mhm. Das heißt, es geht vor allem darum, was am Ende eines Behandlungszyklus dann für eine Gesamtdosis verabreicht wurde und nicht, dass man solche Spitzen erzielt. Heißt, man dosiert es deutlich niedriger, hat dadurch weniger Nebenwirkungen im Sinne von wirklich belastenden Austrocknungserscheinungen. Mhm. Die Lippen werden trocken, die Augen können trocken werden, Kontaktlinsenträgerinnen haben oft ein bisschen Probleme mit der Verträglichkeit. Wenn man das also niedriger dosiert, dafür aber länger gibt und nimmt, da sprechen wir aber schon von Behandlungsphasen von auch mal einem Jahr oder länger, okay, dann hat man oft diesen wirklich wunderbaren Effekt, dass die Talgdrüsen sich so zurückgebildet haben, dass die Akne auch nicht mehr auftritt und auch nicht mehr irgendwie so aufflammt.
Also man spricht dann von einem dauerhaften Effekt?
Ja, also das verspricht man natürlich nie zu 100%, aber das ist bei vielen wirklich ein nachhaltiger und langanhaltender Effekt und hat damit natürlich auch eine absolut wichtigen Stellenwert in der Akne-Therapie.
Ist aber, glaube ich, nicht für jedermann bzw. jeder Frau geeignet. Oder?
Absolut nicht. Also das ist ein Medikament, das bedarf wirklich einer sorgfältigen ärztlichen Begleitung mit regelmäßigen Blutabnahmen, weil man auf einige Werte genau Acht gibt. Aber vor allem ist es ein absolutes No-Go während einer Schwangerschaft. Das heißt, auch vor einer Verordnung von einer Packung, die immer nur über einen Monat halten darf für Frauen im gebärfähigen Alter, sind wir verpflichtet, immer zwei Schwangerschaftstests zu machen. Also wir müssen sowohl einen Urin- als auch einen Blutschwangerschaftstest machen. Und da sind wir auch rigoros und lassen überhaupt keine Ausnahmen zu. Und das macht Sinn, weil es ist eine der leider sehr seltenen, aber schwerwiegende Nebenwirkungen, dass bei einem ungeborenen Kind eben Schäden auftreten können.
Okay, dann gibt es ja auch noch andere Sachen. Also ich habe früher dann mal angefangen, die Antibabypille zu nehmen. Gibt es ja auch sogenannte Hautpillen. Hat bei mir eigentlich nie so wirklich eine Verbesserung gebracht, aber bei einigen hilft das ja tatsächlich, oder? Das fällt dann unter Hormontherapie. Kann man auch außerhalb der Pille Hormone nehmen, die das verbessern, oder?
Ja, also die Hormone, wir hatten es ja als Ursache auch angesprochen, da die Hormone einen direkten, ursächlichen Grund für viele Formen von Akne darstellen, ist natürlich eine Antihormontherapie oder Hormontherapie ein sehr gezielter Ansatz, wenn das die Konstellation eben zulässt. Und das, was du ansprichst, diese besonders hautfokussierten Antibabypillen, haben manchmal auch noch einen zusätzlichen Wirkstoff, ein sogenanntes Antiandrogen. Also nicht nur diese niedrig dosierten weiblichen Geschlechtshormone, die den eigenen Zyklus unterdrücken, sondern noch solche, die die Anteile von männlichen Geschlechtshormonen blockieren und dadurch einen besonders guten Akne-Effekt erzielen.
Jetzt haben wir ja zwei Medikamente besprochen, die eher längerfristig eingenommen werden müssen. Bei einer Pille, wenn man schlechte Haut hat, nimmt man sie halt mal auch ein paar Jahre, ne? Also weil die Pille hat ja auch noch andere positive Effekte. Was kann ich denn kurzfristig bei einer sehr extrem aufblühenden Akne machen? Weil es gibt ja tatsächlich auch Jugendliche gerade, die ja auch sehr drunter leiden. Es ist ja nicht nur schmerzhaft, also wie die Hölle. Also jeder, der schon mal einen fiesen Pickel hatte, weiß, wie weh das tut. Und da hat man ja unzählige fiese Pickel. Es ist natürlich optisch auch eine totale Belastung, gerade in einem Entwicklungsalter.
Ja.
Was kann ich denn da machen, um so einen Akne-Schub, Akne kommt ja auch häufig in Schüben, runterzudrücken?
Also da sollte man vor allem gar nicht selber anfangen, rumzudoktern oder rumzudrehen, sondern da sollte man sich natürlich sachlich, fachlichen Rat holen. Da kann auch mal für eine kurze Zeit die Einnahme von einem Antibiotikum in Erwägung gezogen werden, wenn die Form der Akne eben nahelegt, dass da sehr viel eitrige Pickel eine Rolle spielen. Das ist nie eine langfristige Lösung, das macht man nie länger als ein paar Wochen. Und dann geht es in so einen Stufenplan über, der eben äußere Behandlung mit dann schon möglicherweise Vitamin-A-Säure-Therapie kombiniert. Ein wichtiger Effekt der Vitamin-A-Säure-Therapie, den wir nicht angesprochen haben, ist auch der nachgewiesene, dass er Narbenbildung einfach verhindert.
Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also wie kann ich vermeiden, dass meine aktive Akne oder mein sehr, sehr fieser Pickel zu einer Narbe wird? Erstmal Finger weg, keine Selbstmanipulation, also nicht selbst drücken. Das ist schon mal, glaube ich, die oberste Regel.
Das ist eine wichtige Regel, aber es ist tatsächlich nicht der einzige Grund, warum die Akne zu Narben führt. Und es sind auch nicht, das kann man sehr gut auch bildlich nachvollziehen, in dem Verlauf, in der Bilddokumentation von Akne-Patientinnen und Patienten, es sind gar nicht diese ganz dicken, tief scheinenden Entzündungen, sondern es sind oft diese hochroten, also es sind nicht die eitergefüllten, sondern diese eher hochentzündlichen Frischen, die dann im Nachhinein doch kleine Närbchen hinterlassen. Und deswegen, das Wichtigste ist eigentlich eine rechtzeitige Intervention, also dass man es nicht zu lange rauszögert und zu lange selber versucht und sich auch nicht entmutigen lässt. Es gibt gute Behandlungsmöglichkeiten auch, wenn Akne-Närbchen irgendwie mal zurückbleiben, dann kann man da
mittlerweile
tun.
Sehr gut machen. Ne? Genau, da sind wir auch schon bei den ästhetischen Ergänzungen zu diesem Thema. Also es gibt ja viele apparative Behandlungsmaßnahmen, die man zusätzlich machen kann oder wenn das Kind dann im Brunnen gefallen ist mit Akne-Narben, wie man das dann wieder ausschattieren und das Hautbild deutlich verbessern kann. Ich glaube, eins der besten Beispiele für Akne-Narben ist ja Bastian Schweinsteiger. Dem man über die Jahre hinweg wurde die Haut immer und immer besser. Aber das bedeutet ja auch eigentlich, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass er sich sehr lange parallel hat behandeln lassen, sei es mit Laser, Mikrodermabrasion oder irgendwelchen Sachen. Was muss ich da machen, wenn ich Akne-Narben habe?
Also eine wichtige Säule, die in der Akne-Narbentherapie zum Tragen kommt, wollte ich noch erwähnen, weil sie auch im therapeutischen zum therapeutischen Zeitpunkt schon eine wichtige Ergänzung darstellt, das ist Licht und Laser. Also viele der verfügbaren Laser, und wir werden ja auf einzelne Laser zu bestimmten Einsatzmöglichkeiten dann auch nochmal sehr ausführlich eingehen, aber grob gesagt wählt man ja immer eine Wellenlänge von Licht und weiß, in welcher Zielstruktur da die maximale Energie freigesetzt wird. Deswegen braucht man ja auch sehr viele verschiedene Laser, um so differenziert Hauterkrankungen behandeln oder Hautzustände behandeln zu können. Und bestimmte Wellenlängen sind einfach sehr effektiv auch in der Entzündungshemmung, können also auch sehr gezielt in der blühenden, entzündlichen Akne zum Einsatz kommen. Und das macht man auch.
Das finde ich total spannend, weil ich hätte jetzt vom Eigenempfinden her gedacht, Laser erzeugt ja Hitze in der Haut und Hitze in meinem Empfinden triggert ja eigentlich Entzündung. Also
ja und
es
nein,
ist ja schon, es
also
tut
Licht,
ja alles schon so weh.
Licht, es ist ja im Wesentlichen Licht. Es geht mit einem begleitenden Wärmeeffekt manchmal einher, wenn da die Energie freigesetzt wird. Aber Licht, auch zum Beispiel im blauen Wellenlängenbereich, setzen wir in jeder routinemäßigen Aknebehandlung bei uns in der Kabine ein. Das gehört zu unserem Programm obligat dazu. Und IPL-Behandlungen zum Beispiel, Intense Pulse Light, also Blitzlampenbehandlungen, die streng genommen keinen wirklichen Lasernamen verdienen, weil sie nicht nur eine einzige Wellenlänge aussenden, sondern so ein kleines Spektrum um 500 bis 600 Nanometer, haben einen sehr, sehr guten Effekt auf diese Rötung, weil sie das maximale Absorptionsspektrum im Rotbereich haben und deswegen auch in dieser Abklingphase der Akne auch nach einer Systemtherapie mit Vitamin-A-Säure einen ganz wichtigen Bestandteil darstellen. Und dann richtig strukturelle Narben und Närbchen, die dann kleine Substanzdefekte hinterlassen, kleine Löchlein oder eben auch tiefer,
auch so flächig, ne?
Eingesunken. Auch das wird ja wieder wahnsinnig beschreibend mit Namen belegt, ja, von Icepick
Scars. Stimmt, ja, habe ich auch schon gehört.
Boxcar Scars, also Rolling Scars, da gibt es so richtige graduelle Abstufungen.
Wie nennt man dann die Windpockennarben, die ja ähnlich aussehen wie Aknennarben, ne?
Ja, das sind ja eher so ein bisschen diese mit einem flacheren Boden, das ist so eine Mischung aus Icepick und Boxcar.
Okay. Und müsste man mal auflisten.
Ja. Und da gibt es Klassifikationen. Ja. Also gibt es richtig offiziell eine Klassifikation. Die behandelt man dann natürlich mit Methoden, die auch wirklich die Hautoberfläche angehen. Das heißt mit tieferen Peelings oder auch mit Verfahren wie fraktionierten ablativen Lasern, also die Hautoberfläche dann etwas verletzen, durchdringen, eine kleine Traumatisierung erzeugen und eine Neubildung von Bindegewebe anregen und damit eine Anhebung wieder der eingesunkenen Narben.
Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja gewünscht, dass man die Haut verletzt, in Anführungsstrichen, damit sie angeregt wird, sich wieder neu zu reproduzieren und die Narbe dann einebnet.
Ne? Genau, also, sowas macht ein Peeling ja auch. Und beim Peeling kann man, und Peeling ist auch nicht gleich Peeling, Peeling kann wirklich ganz, ganz, ganz spezifisch, fast schon millimetergenau so dosiert und ausgewählt werden, dass es bestimmte Eindringtiefen hat. Also auch Fruchtsäurepeeling ist nicht gleich Fruchtsäurepeeling. Viele von den Peels haben und auch der Laser haben noch dazu einen ganz dankenswerten, gewünschten Nebeneffekt, dass sie nämlich auch diese leichten Pigmentschatten, die ja abheilende Akne manchmal hinterlässt, diese verstärkte Pigmentierung, was wir auch Pickelmale nennen oder Hyperpigmentierungen, dass die dann auch wieder aufgehellt werden können.
Was ich bei mir persönlich schon mal festgestellt habe, ist, dass wenn ich bin ja ein großer Fan von RF-Needling, also Radiofrequenz-Needling, dass wenn ich jetzt alle 2-3 Jahre mal so einen Zyklus durchmache mit 3 Behandlungen meinetwegen und dann eine Auffrischungsbehandlung, ich habe wirklich sehr lange Ruhe vor Pickeln, weil ich das Gefühl habe, dass sich das positiv auf meine Talgproduktion auswirkt.
Das ist es auch. Also das weiß man, dass Radiofrequenz-Mikroneedling, da ist es höchstwahrscheinlich doch die Wärmeenergie, die Radiofrequenz in der Tiefe, das wirkt ja sehr gezielt, in der Tiefe wird die Nadel eingebracht in die Haut und entweder in einer oder 2 Zonen, je nachdem wie die Nadel gewählt ist, dann eine Energie abgegeben, die unter anderem zu einer zu einer Bindegewebsstraffung führt oder auch Kollagenneubildung anregt, aber eben auch entzündungshemmend wirkt.
Kann man sich das so vorstellen, dass die Teigproduktion dann wie so verödet wird für einen gewissen Zeitraum und dann halt irgendwann wieder, wenn man die Neigung dazu hat, dann, mein Gott, dann fängt es halt wieder an.
Ja, die Haut ist ja bei Patientinnen, die eher eine empfindliche und trockene Haut haben, ist es ja so, dass in der Phase nach so einem RF-Mikroneedling schon auch viel auf Feuchtigkeitszufuhr geachtet werden muss, weil die Haut dann schon auch mal so ein bisschen trocken spannend sein kann. Und das ist genau das, was man bei der Akne sich natürlich zunutze macht.
Wenn du jetzt einen Akne-Patienten, eine Akne-Patientin vor dir sitzen hast, wie gehst du an die Behandlung ran?
Also es kommt darauf an, ob es ein Patientin oder Patient ist und es kommt ganz stark aufs Alter an und dann nehme ich mir an allererster Stelle vor allem mal wirklich Zeit und höre mir die Geschichte an und habe dann erstmal einen ganzen Katalog von Fragen, für die ich
so wie ich bei dir immer
Antworten
ich habe
wünsche.
Fragen.
Ja. Und es ist wirklich interessant, dass man, und vielleicht muss man das ab und zu auch mal wieder neu lernen, wenn man richtig zuhört und dann auch die richtigen Fragen stellt, oft erstaunliche Erkenntnisse gewinnt. Ich denke an eine Patientin, die auffällig einseitig im Gesicht so ein Streifen von Unreinheiten an der Gesichtshaut hatte und wir uns gemeinsam also immer wieder gefragt haben und es hat für uns beide so 1-2 Besuche bei mir gedauert, bis ich dann doch gefragt habe, es muss irgendetwas geben, was auf ihrer einen Gesichtshälfte anders ist.
Hat die im Callcenter gearbeitet und hatte so ein...
Genau so.
Echt? Lustig.
Die hat bei der ehrenamtlich bei der Telefonseelsorge gearbeitet und hatte da immer so ein
Headset.
Headset-Bügel. Also wenn wir irgendwann mal von unseren...
wir kriegen es nur um die Ohren.
Kopfhörern hier mal was kriegen. Nein, aber das war so ein Aha-Erlebnis und das war so schön. Ein Faktor als Auslöser von Akne haben wir dabei vergessen. Es gibt tatsächlich mechanisch ausgelöste Akne. Ne? Also bei bestimmten Sportlern, bei Reiterinnen, Reitern, so an Kontaktstellen, wo viel Druck ist.
Und viel Reibung,
wo
die Hautoberfläche quasi die Barriere gestört
wird. Und da schien das ausgereicht zu haben. Oder auch Jugendliche, als man mit den Smartphones noch mehr telefoniert hat, habe ich die dann doch auch immer mal angehalten, die 1-2 Mal am Tag mit einem kleinen Läppchen mal wieder sauber zu machen und nicht da die ganzen Keime und das Make-up und die Reste da immer wieder an die Haut zu drücken.
Das heißt, es macht durchaus Sinn, das Handy nicht ans Ohr zu halten, sondern das finde ich ja immer so lustig, wenn ich Menschen sehe, die ihr Handy auf der Hand tragen und dann auch mit Lautsprecher, egal wo sie sind, telefonieren. Aber Es ist eine gute Akneprävention, ne? Könnte
vielleicht,
man sagen.
Ja.
Ja, alles hat seine positiven Seiten. Kann man so mal zusammenfassen. Wenn du jetzt aber einen harten Fall vor dir hast und eine Kombinationsbehandlung machen würdest, wie würdest du da rangehen?
Also es geht bei uns eigentlich immer im gleichen Ablauf. Die bekommen einen Pflegeplan, einen Therapieplan und einen Add-on-Plan, der dann auch so ein bisschen perspektivisch aufgebaut ist, werden immer eingebunden dann auch in die fachkosmetische begleitende Behandlung mit Peelings oder ausreinigenden Behandlungen und diesem Blaulicht. Und dann geht es stadiengerecht in die Laserbehandlung oder Radiofrequenz-Mikroneedling-Behandlung, je nachdem. Also das Ziel ist schon, Patientinnen und Patienten dann eine Hand zu reichen und ihnen anzubieten, sie da einfach durch diesen Weg zu begleiten.
Kann ich, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Pubertät eine schwere Akne hatte und die wurde auch behandelt, jetzt nicht mit Vitamin A, weil da hattest du ja gesagt, ist ein dauerhafter Effekt, sondern die ist dann einfach wieder weggegangen. Bin ich dann mein Leben lang frei davon oder muss ich Angst haben, dass die wiederkommt? Weil ich meine, so eine Akne, die macht ja auch nicht nur was mit der Optik, sondern auch was mit einem selbst. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass viele Angst haben, dass das wieder zurückkommt. Das verursacht Schmerzen, vor allem auch optischer Natur. Man fühlt sich nicht sicher, der Selbstwert geht in den Keller.
Die Verunsicherung ist ein Riesenpunkt und leider kann man so ein Versprechen nie geben. Das kann man in der Medizin ja allgemein nicht. Und es ist tatsächlich so, dass es schon gewisse Vorlieben gibt oder Risikofaktoren beziehungsweise genetische Ausstattung, die einen dann doch eher auch immer mal wieder anfälliger machen kann für Akne. Aber das ist keine Regel.
Also ist kein Garant, wenn ich in der Pubertät als Frau Akne hatte, dass ich es dann in der Menopause wiederkriege, weil
alles ist
anders.
Ja, und es gibt auch wirklich immer wieder Patientinnen, gerade so im reiferen Lebensalter, die kommen und sagen so, sie haben plötzlich eine unreine Haut, wie sie sie in ihrem ganzen Leben noch nicht mal in der Pubertät jemals hatten. Und umgekehrt, also nee, da kann man keine
Regel. Das zeigt ja mal wieder, jeder ist sehr individuell. Jeder hat eine ganz individuelle Anlage und Veranlagung. Man kann die natürlich beeinflussen, man kann sie auch gut behandeln und man kann auch durch seinen eigenen Lebensstil Einfluss nehmen, aber letztlich sicher ist nichts im Bereich der Haut, oder?
Definitiv nicht. Ja. Und wenn du den Lebensstil nochmal ansprichst, weil wir das Mikrobiom ja schon angeteasert haben und dazu sicherlich was Eigenes nochmal machen möchten. Es gibt schon sehr gute Daten inzwischen, dass das Mikrobiom des Darms eine sehr unmittelbare Auswirkung auch auf das Mikrobiom der Haut hat. Und da kann man, weil viele Patientinnen sich ja schon auch wünschen, da mit einer gewissen Selbstwirksamkeit was dazu zu tun. Und dann lohnt es sich schon, sich da auch beraten zu lassen und mit Nahrungsergänzungsmitteln zum Beispiel zu versuchen, diese Achse zwischen Darm und Haut wirklich gesund zu halten und
den Körper ganzheitlich zu sehen.
Ganz
also
genau,
das ist ja, das finde ich auch bei den Dermatologen im Allgemeinen immer sehr erstaunlich und auch lobenswert, dass man das große Ganze sieht, weil Probleme mit der Haut haben ja auch oft andere organische Ursachen, sei es durch Medikamente, die man aufnimmt. Also geht ja nie nur um die Hautoberfläche, ich gucke mir die an, sondern es geht ja auch um die Ursachenforschung, um das Problem zu beheben. Und der Darm ist ja quasi das Gehirn der Haut, sagt man ja immer so, ne?
Ja, und also ich habe die Dermatologie immer als eine Subspezies, wie wir sagen, als eine Unterfachgruppe der inneren Medizin verstanden. Das ist auch so. Also es ist unser größtes Organ. Es sitzt eben an der Außenfläche, an der Grenzfläche
zur Umwelt. Es ist deutlich sichtbar.
Aber es ist unmittelbar eines, was direkt mit allen inneren Organen eine ganz, ganz wichtige Kommunikation pflegt und kann nie ohne das internistische Gesamtbild natürlich beurteilt werden.
Das Spannende an unseren Folgen ist ja, dass eine Folge immer mehrere andere Folgen ergibt, finde ich. Jetzt haben wir Akne und Aknenarben. Über Narben im Allgemeinen muss man natürlich auch noch mal im Einzelnen sprechen, weil es gibt so viele Unterschiede.
Lass uns da mal eine eigene Folge machen, weil auch Operationsnarben, frische Narben, alte Narben,
Keloide Narben,
überschießende
Narben. Diese ganzen Themen, man kann das mittlerweile gut behandeln. Es hieß ja immer, schwierig, Narbenbehandlung. Jetzt mittlerweile Dehnungsstreifen sind ja auch Narben, ne? Das sind Geweberisse, die dann vernarben. Auch da kann man mittlerweile schon was machen. Also es ist zwar, wo eine Narbe ist, wird die nie ganz weg sein, da sind wir uns einig, aber man kann das optisch echt gut darstellen.
Sehr gut, sehr gut. Man kann wirklich Narben gut verbessern.
Und dann haben wir noch das wie Organe unser Äußeres beeinflussen.
Hm? Oh ja.
Ja.
Inside Out.
Schon wieder zwei neue Themen. Ja, es war mir wieder eine Freude. Danke, dass ich all meine Fragen stellen durfte, weil dieses Thema begleitet, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen da draußen. Und jeder, der sagt, er hat eine Porzellanhaut, da bin ich neidisch, muss ich ehrlich sagen. Also das ist, Haut ist so ein Thema, da merkt man an sich selbst auch, wenn man ein reines Hautbild hat, dann fühlt man sich ganz anders.
Ja, es hat eine ganz unmittelbare Auswirkung auf unser Selbstwertgefühl und auf unsere Ausstrahlung. Und je mehr dieses Thema Hautqualität und makelloser Teint in den Vordergrund rückt und auch kommuniziert wird, desto mehr leiden natürlich solche, die damit nicht zu jeder Zeit gesegnet sind. Und aber man kann da nur Mut aussprechen. Es ist nichts, was nicht auch gelöst.
Man kann es gut behandeln. Und, genau. Man muss nur zu den Spezialisten gehen dafür. Nämlich zu den Hautärzten.
Das hat Spaß gemacht. Danke.
Danke dir. Face to Face, let's talk about aesthetics.
Der Podcast für ästhetische Dermatologie und Medizin mit
Dr. Alexandra Ogilvie
und Franziska Bartel.